So, auch von meiner Stelle nochmal ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Es ist sehr schön, euch hier wiederzusehen, am Start zu sehen. Und bevor ich gleich in meine Predigt starte, nochmal ein kurzer Hinweis zu unseren 21 Tagen Fasten und Gebet. Dafür habt ihr diesen Flyer auf euren Plätzen. Diese 21 Tage haben wir zweimal im Jahr als Kirche. Und falls du das erste Mal in unserer Kirche bist, möchte ich euch kurz Kontext geben. Und zwar haben wir die 21 Tage Fasten und Gebet schon gehabt, bevor es die Kirche für Düsseldorf überhaupt gab. Am 18. Februar 2017 haben wir die Kirche für Düsseldorf gestartet und wir haben gesagt, hey, das ist nicht irgendwie so ein Business, das wir starten und das läuft dann irgendwie, sondern bei all dem, was wir als Kirche tun, sind wir abhängig vom Segen Gottes. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen nicht einfach so ein Projekt starten und Gott dabei vergessen, sondern wollen Gott im Mittelpunkt stellen und wollen einfach ihn einladen, dass er dieses Ganze gebraucht und zum Segen werden lässt. Und deswegen ist mir als Pastor das eine Herzenssache, euch mit einzuladen, bei diesen 21 Tagen mit dabei zu sein. Denn gerade am Anfang des Jahres ist es wie so ein Zehnter, den ich irgendwie investiere und sage, das Erste in diesem Jahr möchte ich gerne Gott geben, möchte den Fokus auf ihn legen. Und wir haben zwei Teile, falls es euch aufgefallen ist, Fasten und Gebet. Wir fangen mit Gebet an. Gebet ist einfach für die Verbindung zu Gott neu zu suchen, sich auszustrecken nach ihm. Und dafür haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Online-Frühgebet, ab morgen früh 6.30 Uhr bis 7 Uhr und wir werden dann immer am Campus Süd gemeinsam einen Gebetsabend am Mittwoch haben von 19.30 Uhr bis 21 Uhr und ich verspreche euch, diese Gebetszeiten werden nicht langweilig. Ja, also wir werden für verschiedene Sachen beten und ich lade euch ein, mit dabei zu sein, weil ich glaube, da ist eine Kraft dahinter, wenn wir als Kirche gemeinsam beten. Und wenn es um Fasten geht, ist der zweite Teil, gibt es manchmal so ein bisschen schräge Theologie über das Fasten. Für einige ist es so, ja, ich muss zeigen, dass ich leide. Und wenn Gott sieht, dass ich leide und faste, dann wird er irgendwas tun. Nein, überhaupt nicht, sondern Fasten bedeutet Dinge loslassen, die mich immer wieder festhalten oder zurückhalten und Dinge, die meinen Fokus einnehmen, die eigentlich nicht meinen Fokus einnehmen sollte. Einige werden 21 Tage Insta oder TikTok oder YouTube fasten, total der Hammer, weil ihr auf einmal ganz viel mehr Zeit habt, mit dem ihr gute Dinge tun könnt. Und darum geht es bei einem Fasten, Dinge loszulassen und neue Dinge zu ergreifen, mehr von Gott in unserem Leben zu haben. Und ich würde euch einladen, dass ihr damit dabei seid. Und wie gesagt, jeder ist, glaube ich, auf einer anderen Reise in seinem Glauben. Deswegen gibt es nicht die eine Art des Fastens, sondern es gibt verschiedene Arten des Fastens. Und ich möchte euch kurz mal aufzeigen, weil ich euch einladen möchte, dabei zu sein, nicht nur beim Gebet, sondern auch beim Fasten. Das eine ist das komplette Fasten, das heißt, wenn du komplett auf Nahrung verzichtest und nur trinkst, wenn du das tust, stelle sicher, dass du mit deinem Arzt vorgesprochen hast, ob das auch gesund ist für dich, ein komplettes Fasten zu machen. Aber dann gibt es auch ein selektives Fasten. Ein sehr bekanntes selektives Fasten in der Bibel ist das Daniel-Fasten, wo man auf gewisse Nahrung verzichtet, wie Fleisch, Zucker, Weizenprodukte. Und oder zum Beispiel Kaffee oder sonstige Sachen. Einige essen nur Brokkoli und Kohlrabi. Viel Spaß dabei. Ja, wäre jetzt nicht ganz meins, aber da bewusst zu sagen, okay, ich möchte auf etwas verzichten, bewusst, um Fokus auf Gott zu legen. Dann gibt es ein partielles Fasten, dass du sagst, ey, ist irgendwie nichts für mich, auch für meine berufliche Situation kann ich es nicht machen. Aber was ich machen kann, ich kann auf Frühstück verzichten und werde nur Mittag und Abend essen. Oder ich werde den ganzen Tag nichts essen und nur abends etwas essen. Aber vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie du bei diesem Fasten dabei sein kannst. Oder eine vierte Art und Weise ist ein Seelenfasten, habe ich es genannt. Die ersten drei sind in Bezug auf Essen und die vierte Art ist mehr in Bezug auf Seele nähren. Für viele ist das vielleicht Spotify, Musik, Fernsehen, Social Media. Und ich glaube, einigen von uns würde es richtig gut tun, vielleicht in 21 Tagen auf solche Dinge zu verzichten. Und ich von mir, als ich überlegt habe, 21 Tage auf Insta und keine Ahnung was zu verzichten. Die Welt braucht doch meine guten Impulse und meine tollen Bilder. Aber vielleicht ist es gut, am Anfang des Jahres mal zu sagen, hey, ich glaube, mehr als die Welt mich braucht, brauche ich Gott in meinem Leben. Und diese Zeit, die ich sonst auf Social Media gemacht habe, möchte ich mir Zeit nehmen, um zu beten und Gott zu suchen. Und dazu möchte ich euch herzlich einladen. Und mehr dazu findet ihr in dieser Broschüre, die ihr gerne... Klasse. Also ich freue mich auf die nächsten 21 Tage. Wie gesagt, morgen früh 6.30 Uhr geht es auf online los mit unserem Frühgebet, Online-Frühgebet. Und ich freue mich, euch da am Start zu haben. Weil wie Raffi gerade vorgelegt hat, ich glaube, da ist eine Kraft dahinter, wenn wir als Kirche gemeinsam beten. Heute starten wir in eine neue Predigtserie und die Predigtserie haben wir genannt Ich bin entschieden. Ich bin entschieden und der Gedanke hinter dieser Aussage ist, dass wir Menschen einladen wollen, tiefer in den Glauben einzusteigen. Nicht nur Beobachter im Glauben zu sein, sondern wie die Bibel es beschreibt, Täter des Wortes zu sein. Ich bin Pastor, das heißt, meine größte Leidenschaft ist, dich einzuladen, auf eine Glaubensreise unterwegs zu sein und mehr davon zu erleben, was Gott für ein Leben geplant hat. Denn ich glaube, Gott hat für jeden Einzelnen mehr vorbereitet. Eine Sache, wie ich versuche, dich dahin zu bringen, zu dem Mehr, was Gott für dich hat, ist, dich Woche für Woche einzuladen, dich bewusst für etwas zu entscheiden. Und ganz bewusst über die nächsten Wochen möchte ich euch einladen, für bestimmte Dinge zu entscheiden, die uns helfen werden, die Fülle in unserem Glauben ganz neu zu entdecken. Und mein Fokus heute wird auf Markus Evangelium Kapitel 8 liegen. Markus Evangelium Kapitel 8 und dort lesen wir das Folgende. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Interessant ist, dass Jesus an einem bestimmten Ort den Jüngern diese Frage stellt. Und zwar, sie waren in der Gegend von Caesarea Philippi. Und wenn du dich nicht auskennst, wie es damals aussah in Israel, lass mir den Kontext geben. Der Kontext war, dass er sie an einen Ort gebracht hat von heidnischer Anbetung, wo es einfach da, wo alles Mögliche da war, was die Welt anzubieten hat. Das wäre so, wie wenn ich dich nach Las Vegas bringen würde, Sin City, Reeperbahn und sagen würde, hey, gibt viel zu erleben. Was glaubst du, wer ist Gott für dich? Und ich glaube, es ist leicht zu sagen, ja, ich spüre, dass Gott mich liebt und Gott gut ist und ich möchte ihm nachfolgen, wenn wir hier im Gottesdienst sind und der Martin heilig für immer spielt und du merkst, oh, Gott ist irgendwie hier und alle anderen auch heben und fühlt sich irgendwie gut an und wenn ich dann sage, hey, wer ist Gott für dich? Ja, Gott ist super, ich mag ihn, ha. So, das ist super, aber wenn du dann irgendwo in einem anderen Kontext bist, wo du merkst, hey, hier, wenn ich mich so verhalte, wie Gott es eigentlich für mich möchte, ich schwimme voll gegen den Strom, dann ist es viel leichter, viel schwieriger, so eine Entscheidung zu treffen. Und das macht Jesus mit seinen Jüngern, dass er sie bewusst an diesen Ort führte, um sie zu dem Punkt zu bringen, hey, wer ist Jesus eigentlich wirklich für euch? Und er fragt als erstes, wer denken die Leute, dass ich bin? Und da sagten sie, ja, manche halten dich für Johannes den Täufer, manche für Elia, manche für einen anderen Propheten. Und Johannes der Täufer wurde nur ein paar Wochen vorher geköpft. Das heißt, die Reinkarnation der damaligen Zeit war sehr stark. Die dachten einfach, Jesus wäre der wiederauferstandene Johannes der Täufer. Einige sagten, hey, der ist so ein guter Lehrer, so wie damals die Propheten, die waren ja auch so toll. Elia, auch ein fantastischer Typ gewesen. Also sie hatten irgendwie eine Vorstellung, ja, der muss irgendein guter Mensch gewesen sein. Und dann kommt Jesus zu dem Punkt und sagt, wer sagt ihr, dass ich bin? Und ich möchte uns alle neu herausfordern mit dieser Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich und ist er an der Stelle in deinem Leben, wo er eigentlich stehen sollte? Du kannst die Frage beantworten, aber ich möchte dich ermutigen, zu einer Entscheidung zu kommen, zu überlegen, wer ist Jesus für mich? Vers 29, und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortet, du bist der Messias. Und vielleicht denkst du, ja, toll, Streber, Petrus, ne, hat direkt die richtige Antwort gegeben und so. Aber Kontext davon ist, dass er nicht gedacht hat im christlich-religiösen Sinne, sondern seine Vorstellung, Jesus, der Messias, sie haben gehofft, das Volk Israel gehofft, dass irgendwann ein Befreier kommt, weil sie waren unter der Drückung der Römer und sie haben gehofft, da kommt irgendein politischer Führer und der wird die Römer platt machen und dann wird dieser Messias die politische Regierung übernehmen und endlich werden wir frei sein. Das war seine Perspektive, eine politische und keine geistliche Perspektive, die er hier hatte. Und dann lesen wir weiter. Vers 31. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern, er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Und an dem Punkt denkt Messias war, also du wirst jetzt der neue Chef, du wirst der neue Bundeskanzler hier und du Römer jetzt platt. Das funktioniert nicht. Und die Reaktion, weil das passt nicht in das Bild von Petrus, ist, dass Petrus dachte, klar und offen redete Jesus darüber, danach nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Und ich lese mal die Bibel mit so ein bisschen Humor. Wenn ich mir vorstelle, Petrus versucht Jesus, dem Messias, zu sagen, nee, pass mal auf, du hast da nicht was richtig verstanden. Ich weiß, wie der Plan ist. Jesus, hör mir mal zu. Ich sag dir jetzt mal, wie der Plan hier funktioniert. Also meine Vorstellung, wie du zu handeln hast und so. Und manchmal ist es bei uns doch genauso, dass wir versuchen, Jesus beizubringen, wie das Leben zu laufen hat. Also irgendwie habe ich mir mein Jahr anders vorgestellt. 2025 angefangen und alle waren erstmal krank bei uns. Ja, super. Ey, Jesus, hast du was anders, neues Jahr und irgendwie neue Möglichkeiten und so. Irgendwas, Jesus, hast du falsch verstanden. Lass mich dich mal korrigieren. So sind wir unterwegs, wie Petrus. Und dann passiert das Folgende. Aber Jesus wandte sich um und sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Das heißt, von ey, ich hab die Offenbarung, landet er am tiefsten Punkt und stellt fest, ey Mensch, ich dachte, ich hatte recht, aber stell fest, ich lieg voll daneben. Jemand hat mir Ende des Jahres gesagt, ich darf unsere Kirche ruhig mehr herausfordern und ein wenig tiefer gehen, also nur Vorwarnung für euch, schnallt euch an, es wird ein bisschen herausfordernder werden heute. Jesus ermahnt einen seiner Jünger und sagt ihm mit anderen Worten, du hast dämonische Gedanken. Du hörst eine andere Stimme zu als der Stimme Gottes. Und achte mal darauf, wie Jesus die falsche dämonische Stimme beschreibt. Ganz einfach, du betrachtest es nur aus menschlicher Sicht und nicht aus Sicht Gottes. Und so oft passiert uns doch genau das Gleiche. Dass wir nicht sehen, was Jesus sieht, sondern wir mit unserer Perspektive Dinge beurteilen oder verurteilen. Du denkst oft nur an dich, du lebst dein Leben und alles, was du willst, ist, dass Gott dich segnet und erwartet, dass dein Platz im Himmel safe ist. Segne mich, sei da für mich. Aber Jesus sagt, darum geht es nicht. Das ist verkehrt herum. Ich bin nicht für euch da, sagt Jesus, sondern ihr seid für mich da. Du solltest dich um das Reich Gottes und seine Anliegen kümmern. Und da legt man eine Schippe drauf, Vers 34. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, und er merkt so, ey, irgendwie checken die es nicht. Ich muss denen jetzt nochmal erklären, wenn wir Christ sind, wenn ihr mir nachfolgen wollt, was bedeutet das eigentlich wirklich? Wenn jemand mein Jünger sein will, also wenn du ein Nachfolger von Jesus sein möchtest, wenn du Christ bist, dann solltest du, und oft denken wir ja, wenn ich Christ bin, dann hebe ich die Hände und ich bete und ich lese in der Bibel und wir hatten so solche Sachen gesagt. Macht ein guter Christ, er tut gute Dinge. Und wir lesen hier Folgendes. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Mit anderen Worten, wenn du Jesus nachfolgst, stellst du nicht mehr die Frage, Gott segne mich, sondern du nimmst dein Kreuz auf dich und möchtest dein Leben zum Segen werden lassen für andere. Und wenn wir das lesen, nimm dein Kreuz auf dich, ist für uns manchmal so schwierig, deine Verbindung herzustellen, weil für uns ist das Kreuz so ein nettes Modeaccessoire. Das haben wir am Hals hängen und es sieht irgendwie cool aus, ich trage ein Kreuz und so. Aber damals war das das schlimmste Todesinstrument. Das wäre, wenn du jetzt einen elektrischen Stuhl oder eine Guillotine um den Hals hängen lassen würdest. Das war irgendwie abstoßend, das Kreuz für dich. Das heißt, das Kreuz auf sich nehmen war nicht sexy. Das war nicht so, hey, ja cool, ich nehme mein Kreuz auf mich, sondern es war irgendwie, hey, das passt nicht. Ich hatte andere Pläne irgendwie gehabt. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und dann geht's weiter. Denn wer sein Leben retten wird, und da sind wir ja, dass wir sagen, ja, also ich habe mir das eigentlich mit dem christlichen Glauben ganz anders vorgestellt. Das ist ein bisschen zu krass. Das ist irgendwie nichts für mich. Ich habe meine Pläne für mein Leben. Ich habe meine Träume. Das ist mir ein bisschen zu viel Gott. Darauf sagt Jesus, denn wer ein Leben retten will, wird es verlieren. Und er spricht einen Punkt an, der für alle von uns zutrifft. Soweit ich weiß, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sterben wirst, 100%. Ärzte sterben, Ernährungsberater sterben, Psychologen sterben. Herzlich willkommen in der Kirche für Düsseldorf. Ich habe gute Nachricht. Irgendwann wirst du sterben. Also die Wahrscheinlichkeit ist bei 100%. Sogar Veganer und Vegetarier werden irgendwann sterben. Aber das große Bild ist, aber wer sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es gewinnen oder wird es retten. Also wer nicht mit der Einstellung lebt, wie kann ich das meiste aus diesem Leben aussaugen, sondern wer für Jesus und sein Reich lebt, der wird wahres Leben finden. Du wirst wahres Leben nicht finden, wenn du es nicht ausprobierst, genauso zu leben, wie Jesus gesagt hat. Du weißt nicht, was auf der anderen Seite des Lebens mit Jesus ist, wenn du es nicht praktisch lebst. Denn dort wirst du Rettung finden. Rettung für deine Ehe, Rettung für deine Kids, Rettung für deine Freude, Rettung für wahre Träume. Die Träume, die Gott für ein Leben hat, sind so viel größer als die Träume, die du für ein Leben hast. 36. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Was nützt es dir, wenn du alles hättest, was du dir gewünscht hättest, alle Autos, die du dir gewünscht hättest, alle Häuser, die du gewünscht hättest, alles auf der Welt, und dann kommst du irgendwann im Himmel an und stellst fest, ich habe nichts für die andere Seite investiert. Wir denken doch alle darüber nach, spätestens bei der nächsten Beerdigung denken wir, das Leben kann so plötzlich zu Ende sein. Das Leben kann so kurz sein und keiner wird am Grab stehen und sagen, oh, ich hoffe, er hätte noch in Krypto investiert. Boah, ich hoffe, der wäre noch mal zu den Seychellen geflogen. Das wird doch, was wir denken, wenn das Leben zu Ende geht. Sondern wir werden denken, wie habe ich mich vorbereitet für das, was danach kommt. Vers 37, oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Mit anderen Worten, wenn du dann im Himmel ankommst und denkst, ups, alles falsch gemacht, was wären wir bereit zu geben, unser Leben freizukaufen? Ich glaube, wir würden alles dafür geben. Vers 38, wenn ich in dieser treulosen oder ehebrecherischen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, den wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit dem heiligen Engel in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Und ich finde interessant, dass er unsere Zeit hier als ehebrecherisch beschreibt. Und die Bibel beschreibt Ehebruch wie folgt. Jemand, der verheiratet ist, aber jemand anderen liebt. Das heißt, du sagst, ich bin Christ, aber eigentlich liebe ich ganz viele andere Sachen, die mich immer wieder wegziehen von meinem Glauben. Und so beschreibt er das. Und ich wünsche mir, dass uns das nicht passiert, sondern dass wir einen klaren Fokus drauf haben. Gott hat mehr für unser Leben. Und Gott, wir wollen mehr von dir in unserem Leben. Und deswegen habe ich vor, mit dem Rest der Predigt euch ein paar Punkte mit auf den Weg zu geben. Weil meine Herausforderung an so einem Sonntag ist, dass jeder an einem anderen Ort seines Glaubens ist. Für einige ist das der erste Gottesdienst hier und denkst so, boah, bin ich überhaupt hier richtig gelandet? Für einige seit Jahrzehnten Christ, aber ich glaube, da gibt es auch einen Punkt, wo wir wachsen können und wo wir lernen können. Und das Beste, was ich überlegt habe, für mich ist immer so, ich sehe mich als Tourguide. Das heißt, ich möchte euch aufzeigen, wo gibt es Punkte, wo ich einen nächsten Schritt gehen kann. Und ich möchte euch 4 Punkte aufzeigen, wo wir sein können in unserer Glaubensreise. Und diese Punkte beschreibt Jesus genauso. Wir finden sie in der Bibel. 4 Punkte, wo ich hoffe, dass jeder sich irgendwie findet. Und dann die Herausforderung zu sagen, okay, ich muss eine Entscheidung treffen. Möchte ich hier stehen bleiben an diesem Punkt oder möchte ich einen nächsten Schritt gehen zum nächsten Punkt? Und der erste Punkt auf der Glaubensreise, was wir in den Evangelien finden, ist Menschenmenge. Und die Botschaft hier ist, komm und sieh. Wir sagen dir nicht, du sollst spenden, du sollst in einem Team mitarbeiten, du musst nicht wir glauben, brauchst nicht vorher schon in der Bibel gelesen haben, um in den Gottesdienst zu kommen. Der Psalmist sagt, Psalm 34, Vers 9, schmecket und sehet, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich jeder, der auf ihn vertraut. Komm und sieh, erlebe, dass Gott gut ist. Jesus war immer umgeben von Menschenmengen. Die sind hinterhergelaufen in den ganzen Evangelien. Und diese Menschenmengen folgten Jesus, aber sie folgten ihm aus einem einfachen Grund. Für sie war der Grund, was Jesus für sie tun konnte. Gib uns zu essen, wir haben Hunger. Speisung der 5000. Happy Meals for free für alle. Er heilte Menschen, bevor sie überhaupt Jesus nachgefolgt sind. Er hat eine Menge an Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Er forderte nichts von ihnen. Die Einladung war, komm und seht. Und seht. Heiligabend waren über 300 Leute in unserem Gottesdienst, weil wir Waffeln da hatten und Punsch da hatten und Fotobox haben. Heute sind wir ein bisschen weniger, weil wir keine Waffeln haben und keinen Punsch haben, aber Waffelpunsch und Fotobox haben dazu gebracht, dass Leute gesagt haben, hey, ich gehe heute in die Kirche. Was super ist, für den Anfang zu sagen, hey, irgendwie, das interessiert mich, was kann ich daraus bekommen? Und so war es auch mit dieser Menschenmenge, die Jesus nachgefolgt sind, weil sie was von ihm erwartet haben, was Jesus für sie tun kann. Und wir wollen bewusst so Momente schaffen, wo Leute zusammenkommen, wo wir einfach zeigen können, hey, Kirche kann anders sein. Glaube kann anders sein. Aber, was wichtig ist, eine Menge ist noch keine Kirche. Du kannst 1000 Leute haben, aber eine Menge ist keine Kirche. Und eine Menge ist auch nicht gleichzusetzen mit der Nachfolge von Jesus, aber du bist herzlich eingeladen. Als wir diese Kirche gestartet haben, war mein Wunsch, dass wir nicht eine Kirche für Christen schaffen, sondern eine Kirche, wo jeder Einzelne, egal wo er im Glauben steht, ob er gar nichts glaubt, ob er irgendwas anderes glaubt, einfach kommen kann und Glauben entdecken kann. Ich hatte eine lustige Situation bei uns in der Kirche, und zwar war eine Person, die saß immer links in der Ecke. Und ich hab sie gesehen, war das erste Mal da und hab gedacht, okay, nach dem Gottesdienst rede ich mal mit ihr. Und schwupp, war sie weg. Und das ging 4, 5, 6 Wochen so. Und irgendwann habe ich gedacht, ich bin strategisch. Bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich habe mich an dem Ausgang hingestellt, weil ich gedacht habe, so, die kommen jetzt so oft, ich muss sie einfach mal kennenlernen. Für mich als Pastor ist es immer eine große Freude, Leute kennenzulernen und mit dem Namen kennenzulernen, wer denn da ist. Und dann stehe ich am Ausgang und dann zischt sie an mir vorbei. Und ich denke so, es darf doch nicht wahr sein. Ich mache die Tür auf und sage, hey, wir kennen uns doch nicht. Ich bin der Stefan, hi, wer bist du? Und sie sagte so, ja, okay, in was für einem Team soll ich mitarbeiten? Ich so, wie jetzt? Also, erstmal würde ich dich gerne kennenlernen. Und sagte, ja, ich war da und da in der Kirche und musste die ganze Zeit da mitarbeiten. Und ganz ehrlich, ich bin einfach durch. Ich brauche einfach mal einen Ort, wo ich sein kann und auftanken kann. Wo ich gesagt habe, fantastisch, super. Herzlich willkommen in der Kirche für Düsseldorf. Du darfst hier sein, einfach Gott erleben. Das ist unsere Vision. Ja, aber oft haben wir dieses Mindset, dass wir jetzt irgendwie was machen müssten. Nein, wir wollen einen Ort schaffen, wo Leute kommen können und sehen können und erleben können, dass Gott gut ist. Und ich weiß, wenn du wie ich bist, wirst du an dem Ort nicht stehen bleiben, sondern so wünschst dir mehr von Gott zu erleben. Und da kommt der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist Familie. Dass Leute von der Menschenmenge, von der Crowd zur Familie werden. Und da heißt es, komm und werde Teil. Jeder, der verheiratet ist und Kinder hat, weiß, dass Familie ein riesengroßer Segen ist, aber Familie ist auch eine große Verantwortung. Ich bin Teil einer Familie, und wenn du zu uns nach Hause kommst und wir dich einladen, dann hast du vorher nicht Staub gewischt, nicht Staub gesaugt und das Essen nicht vorbereitet und den Tisch nicht gedeckt. Du kommst einfach, setz dich hin und genießt das Essen und genießt die Gemeinschaft. Und dann wirst du sagen, hey, war echt super hier, war echt lecker. Ciao, wir sehen uns am Sonntag. Und wir werden sagen, tschüss, machen die Tür zu. Und dann werden wir alles abräumen, Spülmaschine einräumen, den Tisch wieder abdecken und alles sauber machen. Aber du warst Gast. Und das war in Ordnung. Aber ich bin Familie. Das heißt, das ist meine Verantwortung, unser Haus und das Essen vorzubereiten. Familie ist ein Ort des Segens, ein Ort der Freude. Aber es ist auch eine Verantwortung, die damit verbunden ist. Als Nachfolger von Jesus bist du Teil von zwei Familien. Die erste Familie ist die globale Familie Gottes. Die zweite Familie ist die lokale Familie Gottes, deine Ortskirche. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, wirst du nicht Teil einer Organisation, sondern du wirst Teil einer Familie. Johannes 1, Vers 12 beschreibt es wie folgt. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Du hast als Christ das Vorrecht, Teil der Familie Gottes zu sein. Und ich bin mega dankbar. Im letzten Jahr haben 25 Menschen in dieser Kirche eine Entscheidung getroffen. Sie wollen Teil der Familie Gottes sein, was der Hammer ist. Und ich feiere jeden Einzelnen. Aber du musst an diesen Punkt kommen, wo du sagst, der möchte ich Teil der Familie Gottes sein. Dein Glaube ist eine persönliche Entscheidung. Deswegen am Ende eines jeden Gottesdienstes versuchen wir, Privatsphäre zu schaffen und zu sagen, lass uns kurz die Augen schließen, um Privatsphäre zu schaffen, aber einen Punkt zu kreieren, wo Leute sich entscheiden können für ein Leben mit Jesus, zu sagen, ja, ich möchte Teil, dass dieser Glaube nicht nur persönlich bleiben soll, sondern wenn wir an den Punkt kommen, sagen, jemals lesen werden, ist dein Leben. Und deswegen ist er Jesus Christus durch mich sehen. Oft ist die einzige Bibel, die Leute jemals lesen werden, ist dein Leben. Und deswegen ist dann die Verantwortung, es ist das Vorrecht, ich bin Teil der Familie Gottes, er ist mein Vater, aber die Verantwortung ist, dann so zu leben, wie Jesus es gesagt hat, dass ich leben soll. Und dazu möchte ich dich einladen, Teil der Familie zu sein, aber nicht nur der globalen Familie, sondern ich glaube, es ist wichtig, auch lokal eine Familie zu haben, wo ich regelmäßig in den Gottesdienst gehe. Und ich möchte euch herausfordern, vielleicht trete ich bei einigen auf die Füße, aber ich möchte euch ermutigen, kommt regelmäßig in die Kirche. Seid nicht nur einmal im Monat da, kommt regelmäßig in die Kirche, weil ich glaube, deine regelmäßige Anwesenheit macht einen Unterschied für dich, aber genauso für die Leute, die hierhin kommen und für die Kids, gerade wenn ihr Eltern seid und Kinder habt, lasst Glaube nicht eine Option sein. Ich bin groß geworden, wir waren 7 Jungs zu Hause. Das heißt, meine Eltern, da war nicht viel, ich mach das, du machst das. Aber meine Eltern, wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und sie sind nicht morgens aufgestanden, wie fühlen wir uns heute, gehen wir in die Kirche? Und ja, was denkst du denn, Stefan? Sie haben gesagt, nee, wir gehen in die Kirche. Glaube war keine Vorliebe, Glaube war eine Überzeugung. Sonntags gehen wir in die Kirche. Wir haben sonntags keinen Frühstücksbrunch gemacht, so eine Fahrradtour gemacht. Oh, das Wetter ist schön, lass uns erstmal eine Fahrradtour machen. Wir sind sonntags in die Kirche gegangen. In der Kirche zu sagen, ich bin hier, Gewohnheit zu sagen, hey, ich wünsche mir mehr von Gott in meinem Leben. Und wo kriege ich dieses mehr? Unter anderem in der Kirche zu sagen, ich bin hier, ich bin präsent. Und da möchte ich euch herausfordern, dass ihr auch präsent seid, weil eure Abwesenheit drückt auch was aus. Ob es euch wichtig ist oder nicht. Interessant ist, okay, jetzt war also der Pastor raushängen lassen. Okay, wenn ihr jetzt mir nicht glaubt, Folgendes. Ich habe über den Jahreswechsel habe ich eine Dokumentation gesehen über die blauen Zonen. Schon mal was von den blauen Zonen gehört? Die blauen Zonen sind Regionen auf der Welt, wo es besonders viele alte Menschen gibt und besonders viele hundertjährige Menschen gibt. Und dann haben sie untersucht, okay, woran liegt es, dass Menschen so lange leben? Und haben verschiedene Untersuchungen gemacht, keine christliche Untersuchung, sondern es war einfach eine wissenschaftliche Arbeit, die sie gemacht haben. Und dann haben sie Punkte aufgeführt, ich glaube, es waren 7 oder 8 Punkte, die sie aufgeführt haben, was Menschen tun, die in diesen blauen Zonen leben, was ihnen hilft, ein gesundes Leben zu leben, dass man so alt wird. Und wisst ihr, was einer der Punkte war? Dass sie regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Die Leute in den blauen Zonen gehen regelmäßig zum Gottesdienst. Und die haben herausgefunden, dass wenn du regelmäßig in den Gottesdienst gehst, lass mich nachlesen, dass ich euch keinen Quatsch erzähle, dass du dein Leben um 8 bis 14 Jahre verlängern kannst. Also, komm in die Kirche, leb länger, genieß dein Leben. Ja? Deswegen, ich möchte euch ermutigen. Hey, wenn dich die Bibel nicht ermutigt, dann vielleicht dieser wissenschaftliche Fakt. Ey, mein Wunsch ist nicht, also mein Anliegen, ganz ehrlich, spürt mein Herz, mein Anliegen ist nicht, einfach einen Raum voll zu kriegen. Das brauche ich nicht. Ich würde genauso predigen, wenn hier 2 Leute sitzen würden. Aber mein Wunsch ist, dass ihr das mehr erlebt, was Gott für euch hat. Wenn wir uns Zeit nehmen für ihn und dass wir aus unserer Bequemlichkeit rausgehen. Hey, wenn du krank bist, bleib zu Hause, guck den Stream, alles in Ordnung. Aber wenn du, bleib nicht aus Bequemlichkeit zu Hause, sondern sei hier, komm, lass uns gemeinsam Gott anbeten. Und die dritte Ebene geht noch tiefer, vielleicht kann ich nach vorne kommen. Die dritte Ebene ist Jüngerschaft. Komm und wachse im Glauben. Ein Jünger hört nicht nur die Predigt und ist Teil der Familie, sondern wächst immer weiter in seinem Glauben. Mit jedem Jahr unserer Kirche wünsche ich mir, dass du immer reifer im Glauben wirst, Jesus immer besser kennenlernst, etwas besser wirst, gute Entscheidungen zu treffen, etwas mehr das Wort Gottes verstehst, etwas mehr im Gebet wächst, Gewohnheiten in deinem Leben hast. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern es geht darum, dass wir besser werden. Und meine Frage an dich auf dieser Ebene ist, wenn du sagst, ja, ich bin ein Jünger von Jesus, ich folge ihm nach, wächst du? Wächst du im Glauben? Dir sollte bewusst sein, dass es im christlichen Glauben nicht einfach darum geht, den Check zu machen, mein Platz im Himmel ist sicher. Die Bibel drückt es wie folgt aus, Epheser 4, Vers 11. Er, Christus, ist es nun auch, der die Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das seid ihr. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Ich wünsche mir das für jeden Einzelnen, dass mehr Christus in seiner ganzen Fülle in uns sichtbar wird. Denn wir sollten keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus selbst. Und all das wünsche ich mir für jeden Einzelnen unserer Kirche, für dich, für mich. Und wie schaffen wir das? Indem wir uns bewusst geistlicher Übung aussetzen, indem wir bewusst sagen, ich nehme mir Zeit, eine Bibel zu lesen und nicht nur Insta oder keine Ahnung was auf mich einprasseln zu lassen und dann irgendwie verwirrt zu sein, der sagt das und der Influencer hat das gesagt und der macht jetzt das und zu sagen, hey Gott, was ist das, was du mir sagen möchtest? Deswegen, nimm dir Zeit in den 21 Tagen zu beten. Nimm dir Zeit in den 21 Tagen jetzt in der Bibel zu lesen und gesunde Gewohnheiten an den Start zu bringen, weil es macht einen Unterschied in deinem Leben. Lass uns gemeinsam wachsen. Und mein letzter Punkt ist, die vierte Ebene ist Mitarbeit. Komm und diene. Ich bin dankbar, dass die Hälfte der Menschen in unserer Kirche Teil eines Dream Teams sind. Sie nehmen ihren Glauben so ernst, dass sie alle 14 Tage in einem Dream Team dienen. Sie legen Flyer aus, stellen Stühle, mischen den Sound, kümmern sich um deine Kinder, stehen hinter der Kamera, schütteln Hände, denn sie wissen, diese Kirche dreht sich nicht um mich. Ich will kein Beobachter sein, ich will ein aktiver Teil sein. Ich möchte ein Spieler auf dem Platz sein. Und ich möchte dich einladen, komm von den Zuschauerrängen runter auf den Platz und erlebe es, was es ist, auf dem Platz zu stehen und mitzuspielen. Johannes 15, Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ey, mein Leben soll Frucht bringen. Ich möchte mein Leben einsetzen zum Segen für andere. Und was macht all das möglich? Was macht diesen nächsten Schritt möglich? Ich werde jetzt eine Sache sagen, die für einige echt herausfordernd ist, aber Jesus fordert uns genauso heraus und diese Antwort wird uns nicht gefallen. Was hilft uns, diesen nächsten Schritt im Glauben zu gehen? Ist, komm und sterbe. Das klingt radikal, aber die Botschaft der Bibel an jedem Nachfolger von Jesus ist, sterb deine eigene Agenda, sterb deine alten Angewohnheiten, deine eigenen Träume, deinen eigenen Willen, deinen selbstsüchtigen Gedanken. Warum? Weil wir uns entschieden haben, weil mich Jesus so sehr geliebt hat, möchte ich mein ganzes Leben einsetzen, dass mein Leben zum Segen für andere wird. Solange ich noch Atem in meinen Lungen habe, Gott, gebrauche mich als Segen für andere Menschen. Paulus drückt es im Galaterbrief wie folgt aus, Galater 2, Vers 20. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein ganzes Leben für mich gegeben hat. Und wenn du so lebst, dann kannst du das Vaterunser von ganzem Herzen beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe in 2025, nicht mein Reich und mein Wille. Und dazu möchte ich euch einladen. Ich weiß, es war eine herausfordernde Predigt, aber vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen, weil ich glaube, dass jeder an einem anderen Punkt in seiner Glaubensreise ist. Und die Herausforderung ist, zu sagen, wo stehe ich und bin ich bereit, einen nächsten Schritt zu gehen. Und diese Entscheidung kannst du nur treffen. Du kennst dein Leben, du weißt, was bei dir abgeht, du weißt die Prozesse, in denen du steckst, aber ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen, einen Schritt näher auf Gott zuzugehen. Vater, ich habe mein Bestes gegeben, um jeden Einzelnen hier zu helfen, den nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Und ich bete, dass du jetzt durch deinen guten Heiligen Geist das tust, was nur du tun kannst, Herzen zu berühren, unseren nächsten Schritt aufzuzeigen. Gott, ich bete, dass dieser erste Sonntag in diesem neuen Jahr, dass es ein heiliger Moment wird, wo wir uns gern dran zurückerinnern. Weil wir eine Entscheidung getroffen haben, dass wir mit unserem Leben einen Unterschied für die Ewigkeit machen wollen. Dass wir Teil der Familie werden wollen, dass wir wachsen wollen, dass wir dienen wollen. Wir wollen unseren Glauben neu mit einer Ernsthaftigkeit leben und nicht länger einfach als To-Do-Liste führen. Und ich bete, dass wir neu an den Punkt kommen, dass wir sagen können, ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen. Nicht nur am Sonntag, sondern 24/7, in meinem ganzen Leben, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meinem Herzen. Während alle Augen noch geschlossen sind, ich möchte dich einladen, wenn du hier bist und noch nie diese bewusste Entscheidung getroffen hast, Jesus in dein Leben einzuladen, dann möchte ich dir Gelegenheit dafür geben. Die Bibel sagt, dass er vor deiner Herzenstür steht und anklopft. Er wird sich nicht aufdrängen, er wird die Tür nicht einrennen oder aufbrechen, sondern er steht da und klopft und sagt, hey, ich bin da. möchte gern Teil deines Lebens sein. Ich möchte dir einen Neustart schenken. Ich möchte dir meine Liebe schenken. Ich möchte dich als liebender Vater in meinen Arm nehmen. Ich möchte dir eine Kraft schenken, die nicht von dieser Welt ist. Und wenn du das erleben möchtest, wenn du dieses Geschenk annehmen möchtest, dann lade ich dich ein, gemeinsam mit mir ein Gebet zu sprechen. Um mit diesem Gebet diese Tür zu deinem Herzen zu öffnen und ihn einzuladen, Herr deines Lebens zu werden. Wenn du das bist, sprich einfach für dich dieses Gebet und sag: Vater, ich danke dir, dass du mich liebst und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du wieder auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir einen Neustart. Ich möchte nicht länger ohne dich leben. Sei mein Herr, sei mein Retter. Ab heute möchte ich Teil der Familie sein und dir nachfolgen für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Wenn du das Gebet gesprochen hast, vielleicht nochmal alle Augen zu. Heb mal ganz kurz die Hand, weil ich würde gerne noch für dich beten. Ich zähle kurz bis drei, dann heb kurz die Hand. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Fantastisch. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der die Hand gehoben hat und dieses Statement gemacht hat und bekannt hat: Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben. Gott, ich bete, dass du sie jetzt gerade spüren lässt, wie sehr du sie liebst. Ich bete, dass du sie durchflutest von Kopf bis Fuß mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deinem Frieden. Und ich danke dir, dass die Last der Vergangenheit jetzt abgeschnitten ist im Namen von Jesus. Das Gepäck, das emotionale Gepäck, das sie mit sich rumtragen. Gott, ich danke dir, dass wir all diese Last ans Kreuz bringen dürfen im Namen von Jesus. Amen. Amen. Fantastisch. Ich habe zwei Anliegen noch zum Ende des Gottesdienstes. Und zwar würde ich sehr gerne mit euch das Abendmahl feiern. Wenn du noch nie das Abendmahl gefeiert hast und keine Ahnung hast, was es ist, möchte ich kurz erklären. Mit dem Abendmahl, das Abendmahl hat Jesus eingesetzt, um zu erklären, er hat einen Bund mit uns geschlossen. Von seiner Seite sagt er: Ich bin für dich, ich liebe dich von ganzem Herzen, ich möchte dir vergeben, ich möchte ihm meine Liebe schenken. Und die Bibel ermutigt uns, dass wir es regelmäßig tun, weil ich glaube, wir das sehr oft vergessen, wie sehr uns Jesus geliebt hat. Er hat uns so sehr geliebt, dass er ans Kreuz für uns gegangen ist, um für uns zu sterben. Und mit diesem Abendmahl erinnern wir uns dran: Danke Gott für deine Liebe. Und wir erinnern uns dran, dass er sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns alle Schuld vergibt und uns reinwäscht vor aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn ich das Abendmahl nehme, sage ich: Danke Gott für einen Neustart in diesem neuen Jahr. Meine Vergangenheit ist abgewaschen, 2024 ist abgewaschen. Gott, ich möchte mit dir und mit dem Bewusstsein des Bundes in dieses Jahr 2025 starten. Und ich möchte gerne mit euch gemeinsam das Abendmahl nehmen und vielleicht kann das Team anfangen, das Abendmahl zu verteilen. Wir haben so ein bisschen Brot vorbereitet und Traubensaft, den ihr euch gerne nehmen könnt. Wenn ihr sagt: Hey, ist nichts für mich, gar kein Problem, du musst es nicht nehmen. Aber ich würde es gerne einfach als Symbol heute Morgen gemeinsam mit euch nehmen. Und dann werden wir gleich am Ende noch eine Zeit haben, wo wir in Lobpreis reingehen, wo wir uns bewusst ausstrecken wollen nach Gott. Und möchte ich einladen, wir werden gleich Gebetsteams hier vorne haben, die für euch beten werden, weil mein Herz war: Ich möchte euch gerne segnen für das neue Jahr, den Segen Gottes aussprechen. Und dafür haben wir Öl vorbereitet. Öl in der Bibel ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und einfach als Symbol zu sagen: Hey, wir segnen euch neu mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, dass überall, wo ihr hingeht, der Heilige Geist mit euch gehen wird. Und Öl ist auch ein Symbol für Heilung. Die Bibel ermutigt uns: Wenn jemand krank ist, sollen wir ihn ölen. Das ist nicht die letzte Ölung, dann stirbt er, sondern nach der Bibel ist es die Ölung, damit Menschen geheilt werden. Das heißt, wenn du mit Krankheit zu tun hast, wollen wir mit dem Öl dich salben und beten für Heilung. Ihr könnt das Abendmahl gerne schon verteilen. Und Öl hat eine, ist einfach eine symbolische Kraft und damit wollen wir euch gerne segnen. Das heißt, wenn du einfach ein Segensgebet dir wünschst, wir werden gleich auf der rechten und linken Seite ein Team haben, das für euch betet, wo ihr gerne hinkommen könnt. Alle anderen lade ich ein, dass wir gleich in den Lobpreis reingehen. Und hier auf dem Platz habt ihr eine Gebetskarte, eine Bittekarte. Wir starten unsere 21 Tage und ich möchte euch die Gelegenheit geben, wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, füllt diese Karte aus und wir haben auf den Bassboxen haben wir Behälter stehen, da könnt ihr gerne diese Gebetskarten reinpacken und wir werden die nächsten 21 Tagen für euch beten.
Das heißt, wenn du ein Wunder Gottes brauchst in deinem Leben, füll diese Karte aus. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, ich brauche einen Job, ich so, wünsche mir einen Ehepartner, ich wünsche mir Frieden in der Familie, füll diese Karte aus, tu sie in den Behälter rein und wir werden in den nächsten 21 Tagen täglich dafür beten, dass Gott in deinem Leben eingreift und ein Wunder tut in deinem Leben. Dafür wollen wir glauben und beten. Und während das Abendmahl verteilt wird, lasst uns nochmal gemeinsam aufstehen und in ein Lied reingehen.